Also, vielen Dank, dass ihr hier alle hergekommen seid. Mein Name ist Yoshinari Nishiki. Ich bin schon 7 Jahre in den Niederlanden und habe gerade als Doktorand an der Ingenieursfakultät angefangen. Ich lebe zwischen den Niederlanden und Japan. Der Titel hier ist von kritischem Makertum über Unmaking und Unmaking. Wer weiß, was kritisches Makertum ist? Wer kennt Unmaking? Ah, das ist gut, dass es so viele Leute gibt, die das schon wissen. Als erstes erzähle ich mal das Letzte. Was ist Unmaking mit den Klammern? Das ist eine neue Praxis des Makings mit einem neuen Produktivitätsargument. Je mehr wir das Herstellen vermeiden, umso produktiver werden wir. Wir wohnen in einer Welt, wo diese Zeit- und Bewegungsstudien gemacht wurden, um die Produktivität zu erhöhen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass unsere Ökokrise, die Messung sollte das Gegenteil sein. Man sollte.
Und das ist im Grunde das Argument, das wir hier machen wollen. Also, hier ist das Unmaking mit den Klammern. Also hier ist quasi das wichtigste Maß, ist, dass wir Produktivität vermeiden. Also nicht einfach im Bett den ganzen Tag liegen und nichts tun, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Wert herstellen, Wert erzeugen. Und ich versuche, eine Art Rahmen zu finden, zu definieren, wie wir Produktivität messen können, indem es eben nicht um mehr Produktion in kürzerer Zeit geht. Das ist jetzt sozusagen der historische Übergang zwischen der 2005, die Maker-Bewegung. Also gegen Ende dieser Maker-Bewegung 2019 hat die wichtigste Firma, die dieses Movement gestartet hatte, ist bankrupt gegangen. Und 2011 kam Maturato, der also einen Text über kritisches Making geschrieben hat. Und da geht es ihm darum, dadurch zu denken, durch das Making sozusagen zu denken. Also die Herstellung von Objekten ist nicht das Wichtigste, sondern darüber zu denken, das Ganze komplett zu überlegen, ist das Wichtigste. Und seit 2020 gibt es also diese neue Bewegung namens Unmaking. Es gab vorher bereits diesen Begriff, aber nur im Sinne von Making, also Making und Unmaking eines Objektes. Also sozusagen, und jetzt verwenden wir diesen Begriff sozusagen für sich selbst genommen, und das bedeutet im Grunde ein Degrowth, also ein antikapitalistisches Gedankengut darin. Und darin bin ich eigentlich viel mehr interessiert, in der Mensch-Maschine-Interaktion diesen Begriff zu benutzen. Und seit dem letzten Jahr habe ich dann Unmaking, also mit Klammern, studiert. Ich habe bereits zweimal ein Unmaker-Fair in Delften in den Niederlanden geführt, und da habe ich auch ein paar Talks drüber gemacht, und ich komme mit Unmade-Objekten auf und stelle diese her, spreche darüber. Also ich werde dann für diejenigen, die sich noch nicht so stark mit Making beschäftigt haben, nochmal die Maker-Bewegung besprechen. Das ist für mich, das ist das beste. Mind over Melon ist also diese Installation von einem Hackerspace, in 2012. Also das ist im Grunde ein Star Wars, die Macht sozusagen, Gadget. Also man konzentriert sich und das Gerät misst also die Konzentration und dann löst etwas aus. Und es ist verbunden mit einer Explosion einer Wassermelone. Und das kritische Making, also bedeutet für uns, wie ich schon vorher gesagt habe, das Ziel dieser Bewegung ist also nicht etwas zu machen, sondern Eric Paulos und Catherine Tsung. Dieses Paper ist quasi die wichtigste Referenz. Und dort wird im Grunde die 3D-Herstellung von der Herstellung des perfekten Gegenstands, der für immer überdauert, zu einem Objekt, das absichtlich so hergestellt ist, um sozusagen sich zu zersetzen durch bestimmte Mechanismen, wie sie sich zerstören. Also sie finden sozusagen Ästhetik darin, wie etwas verfällt, anstatt Plastikperfektion. Was ich quasi versuche an dieser Stelle, in diesem Talk, ist, jeder dieser Bewegungen hat ihre eigenen wichtigsten Repräsentanten und Publikationen und das Make-Magazin, das sich also für die Make-Community beschäftigt hat. Und das war, wie ich vorher sagte, also diese Unschuldigkeit, das Ende dieser Maker-Bewegung. Und dann das kritische Making, da gibt es also von Garnet Hells, also eine Art Magazin. Und für dieses Unmaking gab es jetzt also eine Sonderausgabe von Unmaking von einem Magazin namens Tochi. Und das ist also eine sehr wichtige Konferenz in der Human-Mensch-Maschinen-Interaktion. Und das ist im Grunde die historische Grundlage für dieses Konzept des Unmaking. Mein Argument ist, dass während man Dinge herstellt und man sich darüber Gedanken macht, wie man sie herstellt, macht man die Idee, naja, kann ich das machen oder das Machen verhindern, ja, das Machen vermeiden. Und das sind jetzt sozusagen nicht ungemakte Objekte sozusagen im Make-Magazin. Eine 10 Sekunden Stomp-Rakete. Also im Make-Magazin findet man viele Projekte, die sich darauf fokussieren, auf Raketen zum Beispiel. Und diese Person überlegte sich, okay, ich habe jetzt eine Verpackung gefunden, da stecke ich irgendwas rein und dann kann ich damit das als Rakete abschießen, ohne große Mühe. Und das zweite Objekt, also eine Eco-Sporteinrichtung, das ist also eine Person in Spanien, die hatte die Idee, eine Muckibude sozusagen herzustellen aus Objekten, hauptsächlich aus Holz, und die dann für die Öffentlichkeit kostenlos öffnen. Das ist also dreckige Autokunst. Man sieht manchmal so richtig dreckige Autos. Und hier war also jemand, der hat dort also Kunst mitgemacht. Genau. Und das ist super grüne Kunst. Also ein Gewächshaus hat jemand gemacht aus Plastikflaschen. Das ist ein Karton-Hardware.
Also da versucht jemand, ein elektronisches Gerät nur aus Papier zu machen. Hier ist aus einem Bus eine Bushaltestelle zusammengebaut. Das ist ein Steinzeit-Telegraph. Also nur Materialien aus dem Wald und damit eine Nachricht verschicken. In kritischem Making findet man unterschiedliche Objekte. Es ist also nicht so sehr über das, es geht nicht so sehr um das Making, sondern es geht darum, drüber nachzudenken.
bombs.
Das heißt also, hier hat jemand Bomben gemacht, einfach um darüber nachzudenken. Und das war eine Bombe, die man umarmen kann, und dann ist sie explodiert. Das ist ein Drache, Drachenflieger aus diesem Zeichen. Das heißt also, der hat dieses gefährliche Zeichen angezeigt. Das ist der erste Hackerspace, der in China gekommen ist. Das ist ein bisschen komisch. Die mussten Sachen machen, weil sie es einfach gebraucht haben. Aber sie haben es ein bisschen mit dieser Counterculture in Verbindung gebracht. Hier versucht jemand, Kunst zu machen aus alten Gerätschaften. Sie wollten nicht einfach nur etwas aus dem Kopf machen, sondern sie wollten dem Gedanken folgen, was herauskommt. Man kann Objekte finden, die unmade sind, hier in dem Tokai-Magazin, und zwar ohne die Klammern. Das ist jetzt hier aus einem Artikel, der heißt Unmaking elektronischen Müll. Wie kann ich unterschiedliche Sachen daraus machen? Und das ist halt das Gegenteil davon, die herzustellen und irgendwann wegzuschmeißen. Das heißt, unmake, um das neu zu machen. Es ist ein Projekt, das sich um Recycling von 3D-Drucken kümmert. Normalerweise druckt man etwas und am Schluss muss man es wegschmeißen. Jetzt sagen sie, wir drucken Standardstrukturen und die können wir später wieder verwenden. Hier sind die cleveren Strukturen, die sich ausgedacht haben. Und dann können sie irgendwas machen und können es wieder auseinandernehmen und können es für was anderes verwenden. Das ist Forschung über Daten, die man auseinander nimmt. Die haben Science-Fiction-Autoren gefragt, ob sie darüber schreiben könnten, was sie zu Daten zu sagen haben. Und das ist, was die Science-Fiction-Autoren beschrieben haben. Also man kann sie auf verschiedene Arten feststellen. Man kann verschiedene Identities finden. Man kann es expandieren. Man kann es auf dem Bildschirm zeigen. What is unmaking mit den Klammern? Es ist verschwommen hier für viele Leute. Aber aus der Forschung von den 90ern, für die Ökologen heißt es Folgendes. Das sind Umweltaktivisten. Und die wollen radikale Veränderungen haben und nicht graduelle Veränderungen. Das heißt, die wollen zum Beispiel keine Autos. Für die Radikalen ist das einzige grüne Produkt das überhaupt nicht hergestellt ist. Und das ist die Hypothese. Es gibt kein Objekt, was so funktioniert. Das heißt, es ist fast ironisch, diese Sichtweise. Und jetzt versuchen wir, sowas zu machen, ohne in eine virtuelle Welt zu flüchten. Mein Plan, mein Ziel ist es, wie man Wert herstellen kann, ohne Dinge zu machen.
unmade objects.
Ich nenne das unmade object mit den Klammern. Das heißt so Dinge, die nicht produziert worden sind. Wenn die einen hohen Wert haben, können wir dann vielleicht die Produktion verhindern, vermeiden. Das ist ein bürokratischer Hack. Also es ist ein qualitativer Aspekt dieser unmade Objekte, also diesem Unmaking. Also es gibt ein japanisches Sprichwort, wenn der Wind bläst, dann geht es dem Fassmacher gut. Das heißt also, hier ist diese Abfolge, Wind zum Sand, zum Augen, der Wind bläst den Sand in die Augen und da muss man was singen und dann kommen die Katzen und dadurch gibt es mehr Ratten und dann braucht man mehr Fässer. Für mich ist der Sinn von dem Unmaking, dass man solche Kaskaden passieren lässt. Also, wo ich Wert sehe, kann ich über die Supply Chain nachdenken. Und wenn ich das richtig aufsetze, dann kann ich Dinge so herstellen lassen, dass Nebenprodukte herkommen. Ich kann also die Sachen einfach für mich entstehen lassen, während dieses Produkt entsteht. Das ist, was dieses Unmaking mit den Klammern bedeutet.
Ich freue mich natürlich ganz doll auf eure Fragen nach diesem sehr kurzen Talk. Vielen Dank, Inari, für diesen tollen Talk. Ein bisschen Kunst, ein bisschen Philosophie und ein bisschen Konstruktion, die Konstruktion von Dingen. Und jetzt komme ich zu euch und möchte eure Fragen hören. Ist dein Konzept fokussiert auf Gegenstände? Und was ist zum Beispiel mit Dienstleistungen, also immaterielle Wertgüter? Die sind ja kein Problem, wenn wir die herstellen, oder? Wie ist das? Ist es das Gleiche? Okay, also... Also ich fokussiere mich mehr auf materielle Gegenstände, weil die materielle Kultur dort natürlich für mich wichtig ist. Aber natürlich sind die Dienstleistungen. Und ich habe ein paar immaterielle unmade Objekte hergestellt, aber das ist ja schon im Fokus, aber es ist nicht der wichtigste Fokus meiner Arbeit, meiner Forschung, weil wir in einer sehr materiellen Kultur leben und deswegen fokussiere ich mich auf das Problem, dass wir Dinge herstellen müssen und aus Materialien und das ist hoffentlich eine Antwort auf die Frage. Die nächste Frage, bitte. Also das ist ziemlich faszinierend, davon habe ich noch nie was gehört. Also die Idee, dass man Wertschöpfungsketten natürlich entstehen lassen, anstatt sie forciert, dadurch verliert man Effizienz in einer Fabrik kann man Dinge schnell herstellen und wenn man hofft, dass die Dinge entstehen oder sie also beeinflussen, dass sie entstehen, dann wird es doch viel ineffizienter. Ist Ineffizienz gegenüber der Alternative, ein Produkt schnell herzustellen, präferierbar? Also ist sozusagen Ineffizienz ein guter Tausch aus der ökologischen Perspektive? Es ist natürlich, dass Dinge ineffizient sind, also im Grunde der Austausch ist eine gute Idee. Ja, also ich würde mich darauf fokussieren, dass die Wertschöpfung, also wie Menschen mehr Wertschöpfung finden, in diesem ineffizienten würde ich ihn eigentlich nicht nennen. Also ich finde, als erstes fand ich einen Plastikeimer und da kann man vielleicht eine Badewanne draus machen. Und dann hatte ich einen Gartenschlauch und dann war ich, den wollte ich eigentlich nicht können. Naja, dann habe ich aber gar keinen gefunden. Dann habe ich überlegt, naja, vielleicht finde ich irgendwann einen Gartenschlauch und ich denke einfach über diesen Gartenschlauch nach und das passiert, während ich helfe. Und dann habe ich auf einmal einen Gartenschlauch gefunden. Und dann konnte ich das lösen. Und dann der Hauptunterschied zwischen den Wasserschlauch einfach zu kaufen und ihn zu finden, ist, ich habe diesen gesamten Prozess der Herstellung dieses Schlauches vermieden habe und diese Rohmaterialien waren, müsste ich alle nicht holen. Und das finde ich einfach viel, viel wertvoller. Das ist, naja, eigentlich sogar effizienter, könnte man sagen. Das ist ein sehr, sehr stark wahrnehmender Wandel durch das Leben. Und ihr könnt uns die Fragen auch über den Matrix-Channel der Halfstage schicken. Und dann, nächste Frage. Die Geschichte, die du uns gerade über den Eimer erzählt hast, also das ist eine recht bekannte. Jeder, der das also in einem nicht sehr sozioökonomisch entwickelten Ort finden kann, wo man also in Müll lebt, mehr oder weniger, und das ist, wie du Dinge baust. Also Hängeleien, Möbel, die liegen einfach rum und das macht man so, wie man lebt als arme Person. Und wie verbindest du sozusagen deinen Gedanken zu den Kulturen sozusagen des Unmaking, seit es also arme Menschen gibt? Also die Verbindung meiner Forschung der bereits externen bestehenden Unmaking-Kultur. Also das klingt ja wie etwas, das arme Menschen vor allem eigentlich schon immer getan haben. Also mein Ansatz ist mehr, geht es mir um den Wert, also wie ich versuche, die Art, wie ich einfach nicht mehr zu kaufen, wie du sagst, also arme Menschen, das ist eigentlich nur eine Bewertung. Und allgemein kann man eigentlich sagen, was ich versuche, das Ganze diese Aktivitäten umzulabeln im Grunde, das sind einfach mehr wertschöpfende Aktivitäten. Das ist mehr als das, was ich versuche, zur Verbindung auch herzustellen. Also ich bin ein Kapitalist, ich bin nicht der Unmaker hier. Aber ich mag den Prozess der kreativen Zerstörung. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo, wenn ich dieses Denken benutze, auf Reduktion oder Vereinfachung von Dingen. Also eine kontrollierte Zerstörung, was ich von der Geschichte gehört habe, war mir ja absolut. Also das Zerstören von Dingen. Aber wenn man das als einen Prozess benutzen kann für das Reduzieren von Dingen und dann kann man das auch kreativ nutzen. Was, wie findest du, was denkst du darüber? Ja, das ist genau, was ich versuche zu tun. Also der bürokratische Hack sozusagen, den ich erwähnt habe, ist 85% sind Regeln. Und das möchte ich auf meine Produkte in Europa benutzen. Und wenn ich jemanden von irgendwo anrufen möchte, dann sind 85% der Trauben müssen aus diesem Bereich kommen. 15% der Trauben können von irgendwo hinkommen. Und wenn man diese dann umtauscht, dieses Statement umdreht, dann heißt es, dass wenn 85% der Trauben nirgendwo hergestellt worden sind, wenn 15% irgendwo hergestellt worden sind, kann man nicht sagen, dass es irgendwo hergestellt worden ist. Das ist die Idee, die ich habe. Also mein Ziel ist mehr 15% Making zu machen und dann kann man auf dem Papier sagen, das wurde quasi gar nicht wirklich hergestellt. Dann würde ich das Konzept besser umbenennen. Anmengen macht einige Menschen sehr nervös. Nicht Leute in dieser Audience, aber viele Leute bekommen Angst. Das könnte ein Anarchist sein, der meine Welt zerstört, was ein bisschen dumm ist, aber das ist, wie das Leben ist. Aber ich glaube, kreative Zerstörung ist definitiv etwas, das funktionieren kann. Jetzt machen wir hier weiter. Ich bin ein physischer Zerstörer mit dem Hintergrund der Alexander-Technik und für mich ist dies positiv, weil Alexander die Idee hatte, dass man es zu einer Gewohnheit machen sollte. Etwas, das wir sowieso und glücklich tun, dass die Idee, etwas zu zerstören und zu unherstellen im Grunde. War diese Idee des gewohnheitlichen Zerstören etwas, das bei Ihrer Arbeit vorher vorgekommen ist? Ich kenne die Alexander-Technik nicht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genau definieren. Das ist eine introspektive psychophysische Beobachtung, mit der man herausfinden kann, seine physischen Gewohnheiten entdecken kann. Und wenn man sie versteht, dann kann man sich daran gewöhnen, sich sozusagen zu anmaken, also sozusagen die Etablierung dieser Gewohnheiten rückgängig zu machen. Und dazu muss man durch den Vorgang gehen, erstmal festzustellen, was ist denn eigentlich die Gewohnheit, die diese Rückkopplungsschleife immer das Gleiche zu tun wiederherstellt. Und da kann man drüber denken, da können wir über alle unsere Produktion nachdenken. Diese habituelle Wiederholung, wo es so schwer ist, sich sozusagen von dem Herstellen von Dingen zu trennen. Und die Frage dahinter ist im Grunde diese Gewohnheit, die die Wiederholung hervorruft. Das ist, wie ich differenzieren möchte, das Konzept des Recyclings. Und in meiner Meinung sind diese drei Konzepte sowas wie Copy and Paste. Also wenn eins gefunden worden ist, dann sollte man immer damit weitermachen. Es ist so wie ein Pilz, der auf Kaffeebodenabfall wächst. Also das ist im Grunde wie Copy and Paste. Das ist im Grunde wie, wenn man einen absolut einzigartige Gegenstände findet, die man nur einmal stattgefunden haben. Wie ich Kreativität sozusagen die Wertschöpfung ohne Produktivität aufbauen kann. Und das sind die Herausforderungen, nicht nur Dinge von der Straße aufzusammeln, sondern neue Prozesse aufzubauen, die Menschen vorher noch nie gemacht haben. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich wollte nur noch eine Sache genau verstehen. Also außerhalb der Frage ist Unmaking gut oder schlecht? Und ich glaube, sie versuchen sozusagen einen Wert zu finden in dem Unmaking. Und das, und würde das, wenn man den Wert darin findet, etwas zu unmaken, dann würden doch auch Unternehmer in diese Richtung gehen, weil dann würden sie ja wissen, dass eben der Wert tatsächlich in der, im Unmaking entstehen könnte. Wenn man sozusagen den, die Wertschöpfung bereits im Unmaking finden würde, dann würden die Firmen sich selbst ganz natürlich, ganz sozusagen von selbst, eben das für die aus ökologischer Perspektive gut wäre, aber auch aus einer menschlichen und eben auch aus einer Business-Perspektive. Ja. Das ist schon richtig, aber Businesses versuchen ja auch schon, sich zu maskieren, dass sie sich in diese Richtung bewegen. Ich habe in einem Zug in Deutschland eine Werbung gefunden, die sagte, naja, das trifft hier schon alles drauf zu. In diesem Bier ist es aus Brotabfällen hergestellt und es ist CO2-neutral und es tickt alle diese Boxen. Und dann habe ich die Frage, aber warum stellt ihr das denn überhaupt noch her, wenn ihr jetzt, wenn euer, die Businesses sagen ja schon, also sie lügen uns ja im Grunde eigentlich schon an und sagen, naja, wir machen das ja schon. Ja, und die Frage ist, sie würden ja nicht anfangen, Dinge einfach nicht mehr herzustellen. Aber die Frage ist, wie können wir wirklich den Status erreichen, wo wir das eben nicht mehr herstellen? Für mich wirkt es so, als ob sie sich still immer noch in die Richtung der Herstellung bewegen.
Also was ich versuche, ist, das umzufalten. Wir müssen das Produktivitätsargument verschieben. Je mehr wir Produktion vermeiden, umso mehr Wert generieren wir. Momentan funktioniert die Wirtschaft so, dass wir halt schauen, wie funktioniert Bewegung und Zeitstudien und wie viel können wir in einer bestimmten Zeit produzieren. Daran wird Produktivität gemessen. Hallo, ich habe eine Open Source, eine Free Software Perspektive. Wenn ich also ein nützliches Produkt nehme, wie zum Beispiel einen Flash-Programmierer, und wenn ich Dokumentation schreibe, was Hardware-Leute schon haben, was denkst du davon? Also anstatt Hardware zu produzieren, schreibst du Software oder Dokumentation, um das Gleiche zu tun, was die Hardware-Leute schon haben. Das bedeutet, dass wenn jemand einen Microcontroller hat und der eine bestimmte Sache macht, dann schreiben wir eine Software, um das Gleiche zu tun, damit die Leute den Controller nicht kaufen müssen. Aber es ist mehr Arbeit. Passt das in deine Definition von Unmaking? Ja, das passt schon ein bisschen da rein. Aber ich habe ein bisschen das Problem, dass ich mehr auf das physische konzentriert bin. Das sieht ein bisschen so aus, als ob ich in das Virtuelle mich flüchte. Ich frage also, also für mich wäre es, wenn ich die Frage stelle, warum hat es diese Funktion und mich vielleicht dagegen entscheide, überhaupt diese Funktion zu implementieren. Ja, aber meine Annahme bei meiner Frage war, dass die Funktion nützlich ist.
I'm sorry, I need to get back to my thing about the names and naming, because I'm
okay, hier ist noch eine Frage zum zum Namen und zur Benennung. Und ich lehre an einer konservativen Universität. Wie funktioniert das mit dem Problem der Menschen? Also du nennst das Unmaking bei seinem Namen und alle Menschen fürchten sich davor, etwas zu verlieren. Also entweder ist es der Ansatz oder der Name. Aber wie überwindest du die Affen im Kopf? Also ich habe den Namen noch nicht so ganz endgültig. Bisher habe ich den Namen einfach so, wie er ist. Aber du kümmerst dich doch hier um Creative Destruction. Und es ist auch in einer Gesellschaft. Und wenn du eine Veränderung in der Gesellschaft erwirken willst, dann brauchst du eine...